Fall 35 aus der Koansammlung Mummernkan. Vorweg der Hintergrund des Koan. Seijo ist eine junge Frau, die ihren Jugendfreund heiraten will. Ihre Eltern wählen jedoch einen anderen Ehemann für sie aus. Daraufhin flieht sie mit ihrem Freund in eine entfernte Provinz. Dort heiraten sie und bekommen Kinder. Später möchte Seijo Frieden mit ihren Eltern schließen. Also kommt sie zurück in ihr Heimatdorf, zusammen mit ihrem Ehemann. Um die Eltern nicht zu sehr zu erschrecken, schickt Seijo ihren Ehemann vorweg. Dieser berichtet den Eltern von der gemeinsamen Flucht. Die sind jedoch verwundert. Aber Seijo ist doch hier, zwar schwer krank, aber gemeinsam gehen sie in das Nebenzimmer. Und tatsächlich, dort liegt Seijo krank im Bett, in einer Art Wachkoma. Nun das eigentliche Koan. Zen-Meister Gozo fragte seine Mönche: Seijos Seele ist von ihrem Sein getrennt. Was ist die wirkliche Seijo? Und dazu die Verse von Mummern. Der Mond über den Wolken ist immer der gleiche. Täler und Berge sind voneinander getrennt. Alle sind gesegnet. Alle sind gesegnet. Sind sie eins oder sind sie zwei? Ein interessantes Märchen und eine schwierige Frage. Vielleicht wollt ihr zuerst wissen, wie dieses Märchen ausgeht. Der Ehemann ist natürlich verdutzt und rennt zurück. Aber seine Seijo ist gesund und wartet auf ihn. Sie gehen gemeinsam zur Hütte der Eltern. Als sie dann in das bewusste Zimmer kommen, erwacht die andere Seijo, erhebt sich aus ihrem Lager und verschmilzt mit der geflüchteten Seijo zu einer Person. Und alle sind gesund und leben glücklich vereint zusammen. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Ein naives Märchen. Im Zen sollten wir uns damit nicht aufhalten, sondern direkt zum Kern vorstoßen, nämlich zu der Frage, was ist die wahre Seijo? Was ist unser wahres Selbst? Stopp! Lasst uns die Geschichte doch mal genau betrachten. Da ist eine junge Frau, deren Heirat von den Eltern geregelt wird. Und sie wird überhaupt nicht gefragt, wen sie denn heiraten möchte. So etwas gibt es heute in Deutschland nicht mehr oder nur noch selten. Aber dass Eltern Bedürfnisse, zentrale Bedürfnisse ihrer Kinder missachten, die Gefühle ihrer Kinder mit Füßen treten, das geschieht häufig. Und wie reagiert Seijo? Und wir können sagen, wie reagiert ein heutiges Kind auf so ein seelisches Trauma? Wir können auch sagen, wie reagieren wir, auf solch ein Trauma. Wir reagieren oft, indem wir den unerwünschten Teil von uns abtrennen. Nicht so drastisch wie Seijo, aber wir spalten unsere Persönlichkeit in erwünschte und unerwünschte Teile. Wir spalten uns in buddhistische Teile und in nicht-buddhistische Teile. Diese Perspektive, sich mit dem Koan zu beschäftigen, klingt nicht sehr zen-mäßig. Mummon hatte vermutlich etwas anderes im Sinn, als er diesen Fall für seine Koan-Sammlung auswählte. Genauso weitere Generationen von Zen-Lehrern, für die die emotionalen und psychologischen Aspekte dieses Falls nur von der Essenz des Koans ablenken. Aber genau das kann ein Problem im Zen sein, nämlich unsere Gefühle zu übergehen und abzutrennen, um ungehindert zur vermeintlichen alleinigen Essenz des Zens vorzustoßen. Und das, obwohl viele Menschen mit der Zen-Übung beginnen, gerade weil sie das Gefühl haben, den Kontakt mit irgendetwas Vitalem in sich selber verloren zu haben. Damit will ich nicht sagen, dass die meisten Zen-Anhänger eine gespaltene Persönlichkeit haben und quasi zu zweit mit ihrem abgetrennten Schatten zum Doksan, zu dem Lehrergespräch kommen. Aber viele haben das Gefühl, dass etwas fehlt und nicht von ihnen gelebt wird. Und sie hoffen, dass die Zen-Praxis ihnen dabei helfen wird, eins mit sich selbst zu werden. Wenigstens ging es mir so, als ich mit Zen angefangen habe. Aber nun zu euch, die ihr mir zuhört. Welche Erwartung habt ihr an Zen? Was soll Zen euch bringen? Wahrscheinlich werdet ihr jetzt sagen, ich erwarte nichts. Sehr gut. Das ist eine echte Zen-Antwort. Ihr erwartet nichts, das ist immer richtig. Und trotzdem gibt es eine Anfangsmotivation. Ohne die würden wir uns den Zen-Qualen gar nicht aussetzen. Also, was erwartet ihr vom Zen? Jetzt mal keine Zen-Antwort. Habt ihr die Erwartung, dass Zen euch stabil macht? So stabil, dass ihr nicht mehr willenlos von euren Emotionen herumgestoßen werdet? Denn das ist doch das Ziel von Zen. Dass wir in unserer Buddha-Natur verweilen und frei von egoistischen Gefühlen sind. Oder? Ein Weg, uns von unserer naturnotwendig auch ich gefärbten Gefühlswelt zu befreien, ist, diese Gefühlswelt abzuspalten. Besonders den Teil der Gefühlswelt, der uns nicht gefällt. Die altruistische Liebe zu allen Wesen darf bleiben. Aber zum Beispiel unser Bedürfnis, von anderen geliebt und gewertschätzt zu werden, nicht. Dabei ist es ein Grundbedürfnis des Menschen, gewertschätzt zu werden. Ein Grundbedürfnis wie Essen, Trinken, Dach über dem Kopf und so weiter. Jeder Mensch ist ein soziales Wesen und will in seinem Sein von den anderen Mitmenschen gesehen werden. Auch wenn wir im Zen spurenlos leben wollen, dürfen wir nicht einfach über unser Grundbedürfnis nach gesehen werden hinwegbügeln. Irgendwann kommt es dann doch raus, dass wir immer noch so viel Ego haben, dass wir immer noch gewertschätzt werden wollen. Also spaltet zum Beispiel euer Bedürfnis nach Anerkennung nicht ab. Auch im Zen-Kreis nicht. Sondern nehmt es wahr als Teil eurer selbst. Denn wenn wir uns von unseren persönlichen Bedürfnissen trennen, weil sie doch nur Ego sind, dann trennen wir uns von einem Teil unseres wahren Selbst. Anstatt unsere wahre Buddha-Natur zu verwirklichen, werden wir zu Zen-Geistern. Im Zen haben wir dafür das Bild des einsamen Kranichs in einer Winterlandschaft, der auf einer verdorrten Kiefer sitzt. Oder das Bild des zu Eis erstarrten Wassertropfen, der im warmen Sonnenschein nicht schmilzt. Das Tückische ist, dass es sein kann, dass wir gar nicht bemerken, wie wir die Zen-Praxis dazu benutzen, etwas von uns abzutrennen. Dieser Prozess kann sehr unbemerkt vonstatten gehen, wie bei Seicho, die sich für sie selbst unbemerkt aufgeteilt hat. Und auch Zen-Meisterinnen und Zen-Meister sind nicht frei davon, ungewollte Anteile von sich abzuspalten. Ganz deutlich wird es bei den Zen-Meistern, ob nun japanisch oder westlich, macht da keinen Unterschied, bei den Zen-Meistern, die mit vielen ihrer Schülerinnen sexuelle Verhältnisse hatten oder die ihre Schülerinnen zu sexuellen Handlungen aufforderten und das sogar bei den Einzelgesprächen während der Übungsphasen, also der Sessions. Selbst wer nun unterstellt, dass in Einzelfällen vielleicht mal Schülerinnen solch ein Verhalten provoziert haben mögen, erklärt das überhaupt nicht die Masse der Vorfälle. Und sowieso, in jedem Fall liegt ein Missbrauch des Schülerinnen-Lehrer-Verhältnisses vor. Da fragt man sich doch, wie solche eklatanten Verstöße gegen die Ethik des Zens zu erklären sind. Und ich behaupte, wir können sie nur dadurch erklären, dass diese Zen-Meister Persönlichkeitsanteile von sich abgespalten haben, die dann im Geheimen ihr Dasein fristeten, bis sie dann an völlig falscher Stelle wieder aufploppten. Was aber nun mit Seicho? Geschickt wäre es, wenn Seicho offen mit ihren Eltern gesprochen hätte. Wenn sie davon gesprochen hätte, von ihrem Gefühlszwiespalt, einerseits die Liebe zu ihren Eltern, die sich auch später in ihrem Bedürfnis zeigt, sich wieder mit ihnen versöhnen zu wollen, und andererseits die Liebe zu ihrem Jugendfreund. Aber sie spricht nicht darüber. Sie geht dem Konflikt aus dem Weg und spaltet sich auf. Was hier die Legende so plakativ schildert, ist unser grundsätzliches Problem, verdrängte und abgespaltene Bedürfnisse wahrzunehmen und offen anzugehen und sie zu verbalisieren, auch wenn wir im Zen immer so tun, als wäre Schweigen Gold. Im Zen geht es darum, alle Bestandteile unseres wahren Selbst zu enthüllen und wahrzunehmen, statt die Abspaltung zu perfektionieren. Wenn es gut läuft, kann uns auch die Koan-Arbeit hier weiterhelfen. Mit gut laufen meine ich, dass nicht jedes Koan für jeden diesen Effekt haben kann. Aber es gibt für jede und jeden von euch Koans, die genau diesen Effekt haben, den ich gleich schildern will. Nämlich, wenn wir eintauchen in ein Koan, in alle Aspekte des Koans, dann begeben wir uns manchmal in Situationen, die wir unbewusst vermeiden wollen. Wir werden mit verdrängten Anteilen konfrontiert und müssen sie ausagieren, um das Koan zu lösen. Denn das alleinige Sprechen über das Koan ist nie die Lösung, wie alle Koan-Schülerinnen und Schüler wissen. Die Koan-Arbeit kann dann sehr einer Psychotherapie ähneln, in der ungelebte Anteile, die ihre Stimme verloren haben, zunächst im vorverbalen Raum erlebt werden, bevor sie ausgesprochen werden können. Das ersetzt natürlich keine Psychotherapie und beantwortet nicht die Frage, was ist die wirkliche Seijo? Schauen wir uns das mal im zeitlichen Verlauf an. Da gibt es ein junges Mädchen, eine verheiratete und gespaltene Seijo und eine wiedervereinigte Seijo. Und das zieht sich über viele Jahre hin. Welche ist nun die wirkliche Seijo? Oder nehmt euren Lebenslauf oder jetzt mal meinen Lebenslauf, denn euren kenne ich nicht. Also zu mir. Zwar hatte ich zum Glück noch kein Wachkoma, aber im Gymnasium verharrte ich zunächst in einer Art Koma, bis es einem Lehrer gelang, mich zu motivieren. Ich studierte dann Medizin, Theaterwissenschaften und Soziologie, war Hochschulpolitiker, arbeitete als Internist und Chirurg, gründete eine Familie, wurde Betriebsarzt und später Zen-Lehrer. War ich immer die gleiche Person? Spontan würde ich antworten, ja, klar. Äußerlich habe ich mich natürlich geändert. Ich bin seit dem Eintritt ins Gymnasium 50 Jahre älter geworden. Aber im Kern bin ich immer der gleiche geblieben. Wenn ich dann etwas tiefer schaue, geht es mir wie einer Gestalt von Bertolt Brecht, dem Herrn Keuner. Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten, »Sie haben sich gar nicht verändert.« »Oh«, sagte Herr K. und erbleichte. Herr K. weiß offensichtlich, dass wir uns ständig selbst ändern und von den äußeren Umständen geändert werden. Und erschrickt, wenn ihm unterstellt wird, dass er sich nicht geändert habe. Dass er ein einsamer Kranich auf einer verdorrten Kiefer oder ein gefrorener Eistropfen ist, der sich selbst im Sonnenschein nicht verändert. Jedoch ist es gar nicht nötig, dass wir einen langen Zeitraum wie bei einem Lebenslauf betrachten. Betrachtet einfach nur einige Minuten. Eben wart ihr noch gelangweilt. Dann kommt ein Telefonanruf und ihr seid freudig erregt. Danach niedergeschlagen, weil die geplante Verabredung abgesagt wurde. Wo war die ganze Zeit über euer wahres Selbst? Wo war die wirkliche Marianne und der wirkliche Stefan? Egal welches Szenario ihr euch ausdenkt, es ist unvermeidlich, dass wir manche Zustände, in denen wir uns befinden, als gesegnet empfinden und andere lieber überspringen oder wegdenken möchten. Wir möchten das eine auswählen und sagen, das ist das wahre Selbst von Marianne oder Stefan und das andere nicht. Von wegen, wie Momon sagt, alle sind gesegnet. Nun werdet ihr einwenden, unsere Äußerlichkeiten, die fünf Daseinsgruppen oder Skandas, die unser Ego bilden, die ändern sich, klar, aber darunter liegt doch unsere wahre Buddha-Natur. Die ändert sich nicht. Die wirkliche Seicho ändert sich nicht. Dann frage ich zurück. Wenn ihr zum Beispiel heute Morgen bei der Meditation hellwach und voller Gleichmut wart und jetzt müde und unkonzentriert seid und nur noch auf das Mittagessen wartet, habt ihr dann heute Morgen euer wahres Selbst gezeigt und im Moment nicht? Unser wahres Selbst, unsere Buddha-Natur, ist das, was wir heute Morgen waren und genau das, was wir jetzt sind. Zwar suggeriert uns unser ich-zentriertes Denken, dass wir heute Morgen unser wahres Ich zeigen konnten und im Moment gerade mal nicht. Das ist so, weil unser Ich Vorstellungen davon hat, wie unser wahres Selbst aussieht. Unser Ego weiß, dass es da etwas Stabiles, Definiertes gibt, das unerschütterlich die Grundlage unseres Daseins bildet. Etwas, das unabhängig von der Umwelt ist. Und beschreibt damit sich selbst, beziehungsweise unsere Ich-Vorstellung. Tatsächlich aber können wir nicht mal unser wahres Selbst sein und mal nicht. Wir sind immer genau das, was wir gerade sind. Wenn wir dann auf unserem Zen-Weg versuchen, das, was nicht zu unserer Vorstellung passt, das, was nicht zu unserer Vorstellung von einem wahren Selbst passt, wenn wir das abschneiden, dann werden wir enden wie Seicho, aufgespalten in zwei Personen. Eine Person im Wachkoma, die ständig ohne ablenkende Gedanken ist, also leer von Gedanken ist, mit anderen Worten in der Leerheit verweilt, und eine Person, die die Gefühle, Gedanken, Willensregung hat, also ihr Leben mit allem auf- und ablebt. Wir müssen also das als unsere wahre Natur annehmen, was wir gerade leben. Wenn wir Gehmeditation üben, dann sind wir Gehmeditation üben. Wenn wir uns nicht konzentrieren können, dann sind wir unkonzentriert sein. Ohne dass wir das durch Aburteilen verdrängen. So wie im Session der schmerzende Rücken zu unserer Wirklichkeit gehört, so gehören auch unsere Bedürfnisse zu uns. Das bedeutet nicht, dass wir unsere Bedürfnisse jeweils auch ausleben. Das haben einige von den japanischen und westlichen Zen-Meistern offensichtlich missverstanden, wenn sie mit ihren Schülerinnen sexuelle Verhältnisse eingegangen sind. Also es geht nicht darum, alle unsere Bedürfnisse jeweils auch auszuleben, sondern es geht um das Wahrnehmen unserer Bedürfnisse und Gefühle. Wenn wir uns darin immer mehr üben, können wir irgendwann auch wahrnehmen, dass wir mehr sind als unsere enge Ich-Grenze, mehr als unsere Bedürfnisse und Gefühle. Es geht also um ein Plus statt um ein Minus. Wir können wahrnehmen, was Mummern in seinem Vers beschreibt. Alle sind gesegnet. Alle sind gesegnet. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.